David Ricardo. Die Erdung von Smiths Werttheorie. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erklärte ein anderer Gigant der klassischen englischen Ökonomie mithilfe von Arbeitswerttheorie und Produktivität, wie die Gesellschaft die Bedingungen aufrechterhält, die ihr die Reproduktion ermöglichen. David Ricardo stammte aus einer Familie sephardischer Juden, die ihren Weg von Portugal über Holland nach England gefunden hatte. Ricardo folgte seinem Vater an die Londoner Börse, obwohl er sich später mit seiner Familie entzweite, nachdem er Unitarier geworden war. Er häufte als Spekulant einen märchenhaften Reichtum an, wobei er seinen größten Coup 1815 vor dem Hintergrund der Schlacht von Waterloo mit Staatsanleihen landete. Er soll dabei 1 Million Pfund Sterling nach damaligem Wert verdient haben. Alle außer ihm hatten ihre Anleihen aufgrund eines Gerüchts abgestoßen, demzufolge Wellington so gut wie geschlagen sei. Die Summe war damals schier unvorstellbar und Ricardo zog sich danach auf sein Landgut ein gutes Stück abseits der Hauptstadt zurück. Seit der Lektüre von Smiths »Wohlstand der Nationen« fühlte sich Ricardo zur Ökonomie hingezogen. Nur schien ihm Smiths Werttheorie eine eklatante Lücke zu haben. Ihm fehlte die Antwort auf die Frage, wie der Wert über die Gesellschaft verteilt wurde. Mit anderen Worten, was wir heute als Einkommensverteilung bezeichnen würden. Angesichts der wachsenden Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und Wohlstand in unserer Zeit muss man auf die anhaltende Relevanz dieser Frage nicht groß verweisen. Wie Smith festgestellt hatte, wurde der durch Arbeit geschaffene Wert beim Verkauf eines Gutes in Form von Arbeitslohn, Gewinnen und Renten verteilt. Außerdem hatte er erkannt, dass der genaue Anteil der Arbeit an diesem Wert, die Löhne, von Fall zu Fall variieren kann. Smith hatte jedoch keine stimmige Erklärung für die Art und Weise, in der Löhne zugewiesen wurden oder warum sie in einzelnen Berufen und Ländern oder über die Zeit hinweg so unterschiedlich ausfielen. Ricardo hingegen hatte den Eindruck, dass die Verteilung des Lohns, wie er in seinem großen Werk »Grundgesetze der Volkswirtschaft und Besteuerung« herausstellte, das Hauptproblem der Ökonomie sei und schlussendlich Wachstum und Wohlstand einer Nation reguliere. Ricardo glaubte sehr wohl an die Arbeitswerttheorie und bemühte sich im Gegensatz zu Smith, den Beweis zu führen, dass der Wert einer Ware genau proportional zur Arbeitszeit sei, die zu ihrer Herstellung aufgewandt werden müsse. Ricardo stellte zwar die Landwirtschaft heraus, aber aus einem anderen Grund als Quesnay. Es ging ihm darum, die Einkommensverteilung zu erklären, deren Dreh- und Angelpunkt für ihn die Produktivität in der Landwirtschaft war. Arbeiter bezogen Ricardo zufolge einen Subsistenzlohn. Sie verdienten mit anderen Worten im Wesentlichen, was sie für Nahrung und ein Dach über dem Kopf brauchten. Da Nahrung aus der Landwirtschaft kam, regulierte für ihn der Preis für Nahrung die Löhne. Ein niedriger Preis für Nahrungsmittel oder Getreide, wie Ricardo in der Sprache seiner Zeit schrieb, wird auch immer niedrigere Löhne zulassen und somit höhere Profite und Anreize für künftige Investitionen, zum Beispiel in Manufakturen, was wiederum das Wirtschaftswachstum fördere. Ein hoher Lohn aufgrund niedriger Produktivität in der Landwirtschaft wird zu niedrigeren Profiten und damit zu einem geringeren Maß an künftigen Investitionen in die Produktion und damit zu einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums führen. Geerbt hatte Ricardo diese grässliche Lohntheorie von seinem Zeitgenossen Thomas Malthus, 1766 bis 1843, einem weiteren mit politischer Ökonomie befassten Engländer, demzufolge die Bevölkerung, wann immer die Reallöhne über dem Subsistenzlevel liegen, so lange wachsen wird, bis die daraus resultierende Nachfrage nach Lebensmitteln die Preise dafür nach oben treibt und die Löhne schließlich wieder auf das Subsistenzlevel fallen. Ricardos Ansicht nach hingen also die Löhne in hohem Maße von der Produktivität der Landwirtschaft ab. Stieg die Produktivität dort an, wurden die Nahrungsmittel billiger und die Löhne sanken. Und für den Herstellungssektor und andere Zweige der Wirtschaft galt: Was immer sie den Arbeitern nicht zu zahlen brauchten, floss den Kapitalisten als Profit zu. Profite sind damit der Teil des von den Arbeitern produzierten Werts, den diese nicht für ihren Unterhalt ausgeben müssen, wie Ricardo sagt, um zu überleben und ihre Rasse zu perpetuieren. Das wiederum führt zu Ricardos Theorie des Wachstums und der Kapitalakkumulation, der zufolge eine Vergrößerung des Kapitalstocks bzw. Reichtums zur weiteren Förderung des Wohlstands beitrug. Mit steigenden Profiten investieren die Kapitalisten und steigern die Produktion, was wiederum zu mehr Arbeitsplätzen und höheren Löhnen führt. Das wiederum hat ein höheres Bevölkerungswachstum zur Folge, worauf die Löhne schließlich wieder auf Subsistenzniveau sinken und so weiter und so fort. Die Wirtschaft wird damit zur unaufhörlichen Wachstumsmaschine, die immer mehr Menschen einen Subsistenzlohn ermöglichen wird. Insbesondere jedoch zeigte sich Ricardos theoretisches Genie beim Umgang mit der dritten gesellschaftlichen Klasse, den Grundherren. Die agrarische Produktion fußt auf zwei Typen von Input bzw. zur Produktion benötigten Gütern und Diensten. Der eine Typus lässt sich skalieren, das heißt, seine Proportionen lassen sich dem Bedarf anpassen. Darunter fallen Arbeitskraft, Maschinen, Saatgut und Wasser. Der zweite Typus ist nicht skalierbar. Gutes Ackerland. Wie Mark Twain so schön gesagt haben soll, kauft Land, davon machen die keines mehr. Da die Bevölkerung dank Investitionen und steigenden Löhnen stetig zunimmt, werden immer mehr Nahrungsmittel benötigt, um sie zu ernähren, was dazu führen muss, dass das beste Land für die Produktion von Getreide irgendwann gänzlich vergeben ist. Man wird also weniger fruchtbares bzw. weniger produktives Land bestellen. Da jedoch Getreide den von Subsistenzlohn lebenden Arbeitern zu ein und demselben Preis verkauft wird, bringt das bereits genutzte, produktivere Land einen höheren Profit als das weniger produktive Land. Auf der Basis dieses Gedankens entwickelte Ricardo seine klassische Rententheorie. Ricardo definiert Rente als die Abführung von Gewinn an den Grundherrn, der mit seinem Grundbesitz das Monopol auf einen knappen Vermögensgegenstand hat. Man ging damals nicht wie in der heutigen neoklassischen Theorie, siehe Kapitel 2, davon aus, dass Wettbewerb zum Verschwinden dieser Renten führen könnte. Sie hielten sich vielmehr dank der Machtverhältnisse, die dem kapitalistischen System innewohnten. Zu Ricardos Zeit war ein Gutteil des Ackerlandes im Besitz von Aristokraten und Landadel und wurde von Pächtern oder Arbeitern bestellt. Ricardos Theorie zufolge ging die Rente aus dem produktiveren Land aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Pächtern immer an den Landbesitzer. Wenn der kapitalistische Bauer, der Pächter, so viel wie möglich von dem Profit behalten möchte, indem er weniger Pacht bezahlt, kann der Landbesitzer die Pacht einem Konkurrenten übertragen, der ihm eine höhere Pacht zahlen wird und entsprechend bereit ist, das Land für den üblichen Profit zu bestellen. Im Lauf dieses Prozesses wird Land von immer geringerer Qualität der Produktion zugeführt werden und ein größerer Anteil des Einkommens an die Grundherren gehen. Ricardo sagte so das Steigen der Renten voraus. Was noch wichtiger war, steigende Grundrenten waren die Kehrseite steigender Preise für Nahrungsmittel, die eine Folge des Mangels an qualitativ hochwertigem Ackerland waren. Teurere Nahrungsmittel führten dazu, dass Arbeiter höhere Löhne brauchten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dieser wachsende Lohnanteil, so glaubte Ricardo, drückte die Profite in anderen Bereichen, wie etwa im Herstellungssektor. Wodurch mit fortschreitender ökonomischer Entwicklung die Profitrate, im Wesentlichen das Verhältnis des Gewinns der Kapitalisten im Herstellungssektor im Verhältnis zum eingesetzten Kapital, sank. Desgleichen würde der Gewinnanteil sinken, der Teil des Nationaleinkommens, der an die Kapitalisten ging. Entsprechend würde der Lohnanteil der in der Herstellung tätigen Arbeiter steigen. Nur hätten diese diesen Extralohn auf Nahrungsmittel zu verwenden, die sich verteuerten, weil die Grundherren die Pacht anhoben. Ergebnis dieser Entwicklung war, dass schlussendlich ein Gutteil des Einkommens einer Nation an die Grundherren ging. Das wiederum bremste Wirtschaftswachstum und Investitionen, da die niedrigen Erträge die Risiken nicht rechtfertigten. Indem er die unterschiedlichen Arten von Einkommen, Renten, Profite und Löhne herausarbeitete, lenkte Ricardo die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Frage. Wie wird der Erlös aus dem Verkauf einer Ware verteilt? Bekommt jeder Beteiligte seinen gerechten Anteil für seine in die Produktion investierte Arbeitsmühe? Ricardos Antwort darauf war ein entschiedenes Nein. Ist ein bestimmter Input in die Produktion, wie etwa gutes Ackerland, knapp, werden die Produktionskosten für denselben Output, eine gegebene Menge Getreide, je nach Verfügbarkeit des Inputs variieren. Bei gutem Land fallen die Kosten aller Wahrscheinlichkeit nach geringer aus, bei minderwertigem Ackerland höher. Die Profite werden bei besserem aller Wahrscheinlichkeit nach höher ausfallen als bei minderwertigem Land. Der Besitz guten Ackerlands wird die Profitdifferenz zwischen gutem und schlechtem Ackerland allein schon deshalb einstecken, weil er ein Monopol auf diesen Vermögensgegenstand hat. Ricardos Theorie ist so überzeugend, dass Ökonomen sie im Wesentlichen noch heute zur Erklärung der Funktionsweise von Renten heranziehen. Renten in diesem Sinne können sich auch auf ein Patent auf ein Medikament beziehen, auf die Kontrolle über ein seltenes Mineral wie etwa Diamanten oder auf den Mietzins, wie wir ihn dem Vermieter für unsere Wohnung zahlen. In der modernen Welt beziehen Ölproduzenten wie die OPEC, Organisation Erdöl exportierender Länder, Renten aus ihrer Kontrolle über eine unabdingbare Ressource. Ricardos finsteres Bild von einer wirtschaftlichen Stagnation ist heute noch für die aktuelle Debatte um die Hemmnisse für die industrielle Produktion relevant, die sich aus dem Aufstieg des Finanzsektors in den letzten Jahrzehnten und seinen immensen Renten aus spekulativen Aktivitäten ergab. Der Ansicht einiger heterodoxer Ökonomen nach wird das Wachstum zurückgehen, wenn der Finanzsektor im Vergleich zum Rest der Wirtschaft, Industrie, zu groß wird, da echte Profite ihrer Ansicht nach eher aus der Produktion von Gütern und Diensten kommen, denn aus dem bloßen Transfer des Geldes, das man mit diesen Gütern und Diensten verdient. Um die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen, so ihr Argument, müssen wir dafür sorgen, dass die echten Profite aus der Produktion einmal mehr die Oberhand gewinnen über die Renten. Was, wie wir hier sehen, genau das ist, was Ricardo vor 200 Jahren gesagt hat und was John Maynard Keynes 100 Jahre nach ihm sagen sollte. Ricardo glaubte sogar, und auch das führt man heute wieder ins Feld, dass das Gros der größtenteils ungelernten Arbeiter chancenlos war. Zu Ricardos Zeit wanderten die Landarbeiter massenweise in die schnell wachsenden Städte ab, was natürlich dazu führte, dass das Angebot die Nachfrage an ungelernten Arbeitskräften überstieg. Ohne Verhandlungsstärke sahen sich diese Arbeiter mit einem mageren Subsistenzlohn abgespeist. Ricardos Darstellung der über die Produktion dominierenden Renten hatte auch politische Konsequenzen. Er trug damit zur Abschaffung der Getreidegesetze 1846 und zur Übernahme des Freihandels bei, was die Macht starker Interessengruppen schwächte und dafür sorgte, dass die Produktion durch die Produktionskosten bestimmt wurde und nicht etwa durch verwurzelte Monopole und die damit einhergehenden Privilegien. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde England zur Werkstatt der Welt. Die Abschaffung der Getreidezölle führte über die ökonomische Veränderung hinaus auch zu einem politischen Wandel, insofern sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Macht weg von den aristokratischen Grundherren hin zum herstellenden Sektor verschob. Die Werttheorie beeinflusste politisches Verhalten und umgekehrt. Siehe Konzept der Performativität im Vorwort. Weitere Lektionen über die Quellen des Werts und wer ihn generiert, lassen sich aus Ricardos Akkumulationsmodell ziehen. Wie Smith wollte auch Ricardo verstehen, wie die Wirtschaft sich selbst reproduziert. Wie Smith richtete er dabei sein Augenmerk auf den Unterschied zwischen Investition in dauerhaftes Kapital und Konsumption, Verzehrung. Wann das jährliche Erzeugnis eines Landes seine jährliche Verzehrung übersteigt, dann sagt man, sein Kapital nehme zu. Wann seine jährliche Verzehrung nicht wenigstens durch eine jährliche Hervorbringung ersetzt wird, dann sagt man, sein Kapital nehme ab. Das Kapital kann folglich durch vergrößerte Hervorbringung oder durch verringerte Verzehrung vermehrt werden. Ricardo beeilte sich jedoch hinzuzufügen, dass alle produzierten Waren, von Kleidung bis zu Fahrzeugen, konsumiert bzw. verbraucht werden müssten. Andernfalls würden sie wie Inventar an Wert verlieren. Hier machte Ricardo eine grundlegende Feststellung zur Konsumption, unter der er Konsumption durch Kapitalisten, nicht durch Haushalte, verstand. Wie die Produktion kann auch die Konsumption sowohl produktiv als auch unproduktiv sein. Die produktive Art könnte in einem Kapitalisten bestehen, der sein Kapital dadurch konsumiert, dass er Arbeit kauft, die dieses Kapital reproduziert und in einen Profit verwandelt. Die Alternative, die unproduktive Konsumtion, besteht darin, Kapital auf Luxusgüter auszugeben, die nicht zur Reproduktion dieser Kapitalaufwendungen führen. Ricardo ist hier unmissverständlich. Es macht für ihn den denkbar größten Unterschied, ob sie verbraucht werden von denjenigen, welche wieder oder von denjenigen, welche nicht wieder einen anderen Wert hervorbringen. So sind Ricardos Helden die Kapitalisten, die wieder einen anderen Wert hervorbringen, die also dafür sorgen können, dass die Arbeiter überleben und weiterhin einen Überschuss generieren, mit dem die Kapitalisten verfahren können, wie sie es für richtig halten. Seine Schurken sind diejenigen, welche nicht wieder einen anderen Wert hervorbringen. Die Aristokraten, die Besitzer knappen Landes, die einen sehr hohen Pachtzins verlangen und den Überschuss für sich behalten. Ricardos Ansicht nach setzten Kapitalisten diesen Überschuss produktiv ein, während die Grundherren, darunter der Adel, ihn für ihren aufwendigen Lebensstil verschwendeten. Ricardo ging hier mit Smith konform. Beide kannten die Extravaganz der Aristokratie aus erster Hand, die das Geld immer wieder leichter auszugeben als zu verdienen schien und die vor allem der unproduktivsten aller Aktivitäten, dem Glücksspiel, verfallen war. Dennoch trennten sich hier Ricardos und Smiths Wege, weil es Ricardo nicht interessierte, ob die eigentliche Produktion materieller, die Herstellung von Tuch, oder immaterieller Art, der Verkauf von Tuch, war. Ricardo war es wichtiger, dass ein produzierter Überschuss produktiv ausgegeben wurde. Wichtig für unsere Diskussion ist, dass Ricardo den Staat als bestes Beispiel für die unproduktive Konsumption herausnahm. Der war seiner Ansicht nach ein gefährlicher Schmarotzer, der sich am Überschuss gütlich tat. Der größte Teil dessen, was der Staat ausgab, kam aus Steuern. Und wenn er, etwa in Form von Ausgaben für eine Armee, einen zu großen Anteil des nationalen Einkommens bei einer beständigen Abnahme der jährlichen Wiederhervorbringung konsumiert, werden die Hilfsquellen des Volkes und Staates mit zunehmender Schnelligkeit verfallen und Jammer und Verderben erfolgen. Ricardo war davon überzeugt, dass der Staat seinem Wesen nach unproduktiv war. Zu der Zeit, in der Ricardo schrieb, standen solche Probleme ganz oben an. Erst wenige Jahre zuvor hatte der britische Staat mittels Steuern und Anleihen eine beispiellose Summe für den Krieg gegen Napoleon aufbringen müssen, aus dem die Nation siegreich, aber erheblich verschuldet hervorgegangen war. Konnte man sich also die ungeheuren, Ricardos Theorie nach unproduktiven Militärausgaben überhaupt leisten? Zu seiner großen Erleichterung kam Ricardo zu dem Schluss, dass die Zunahme der privatunternehmerischen Wertproduktion die Zunahme unproduktiver Konsumption durch den Staat mehr als wettmachte. Im Gegensatz zu Smith sagte Ricardo nichts über den Teil der Staatsausgaben, der die Voraussetzungen für Produktivität überhaupt erst schuf. Infrastruktur, also Straßen, Brücken, Häfen etc., Landesverteidigung und Rechtsstaat. Indem er so die Rolle des Staates bei der Produktivität außen vor ließ, ebnete er Generationen von Ökonomen den Weg für eine ähnliche Vergesslichkeit. Mit enormen Konsequenzen, auf die wir in Kapitel 8 näher eingehen werden. Im Wesentlichen führte Ricardos Wert- und Wachstumstheorie zu einer Produktionsgrenze, die nicht von einer Tätigkeit oder einem Beruf an sich, Fabrikant, Bauer, Vicar und so weiter, abhängig war, oder davon, ob eine Aktivität materieller oder immaterieller Art ist. Seiner Ansicht nach führt die industrielle Produktion grundsätzlich zu Überschuss, weshalb sich für ihn in erster Linie die Frage stellte, was man mit diesem Überschuss macht. Wenn Überschuss produktive Ausgaben finanziert, ist er produktiv. Finanziert er unproduktive Ausgaben, ist auch der Überschuss unproduktiv. Ricardo konzentrierte sich auf die missliche Lage der Kapitalisten und ihren Kampf mit den Grundherren. Was er jedoch mit keinem Wort ansprach, das war das sperrige Faktum, dass Arbeit Wert schafft, die Kapitalisten jedoch die Früchte dieser Arbeit ernten, den Überschuss über den Subsistenzlohn hinaus, den man den Arbeitern zahlt. Im Verlauf der Industrialisierung Englands während des 19. Jahrhunderts nahmen Ungerechtigkeiten und Ungleichheit um ein Vielfaches zu. Die Arbeitswerttheorie sollte die Produktion auf eine Art und Weise interpretieren, die Kapitalisten in einem weniger günstigen Licht sah.